Tresore voll, Marktplätze leer. Tresore voll, Marktplätze leer. Konzerne, Fonds und Staatskassen legen immer mehr Bitcoin beiseite. Die Frage ist nicht, ob das den Kurs treibt, sondern was es mit dem Geld macht. Eine Bilanz, die mehr besitzt als ganze Länder. Es gibt inzwischen Unternehmen, deren eigentliches Produkt die eigene Bilanz ist. Sie verkaufen nichts, was man anfassen kann. Sie nehmen Geld auf, kaufen Bitcoin, melden den Bestand, nehmen wieder Geld auf. Eine einzige dieser Firmen kontrolliert mehr Einheiten, als jemals durch die meisten Volkswirtschaften wandern werden. Daneben die Fonds, die börsengehandelten Hüllen, in denen Anteile den Besitz nur noch nachbilden, und am Horizont die Staaten, die anfangen, das Gleiche zu erwägen. Die übliche Reaktion ist Jubel oder Sorge, je nach Lager. Beide greifen zu kurz. Bevor man fragt, ob das gut oder schlecht ist, lohnt eine nüchternere. Was genau geschieht da eigentlich? Kaufen ist kein Verbrechen und halten keine Tugend. Wer am Markt kauft und liegen lässt, sagt damit nur eines: Mir ist dieser Bestand gerade mehr wert als das, was ich dafür hingebe. Mehr steckt in der Handlung nicht. Kein Angriff auf das Netz, keine Botschaft an irgendwen, keine moralische Aussage. Ein Tausch zwischen zwei Seiten, die beide glauben, danach besser gestellt zu sein. So funktioniert jeder freiwillige Handel. Daraus folgt zweierlei, und beides wird gern übersehen. Erstens lässt sich an einem solchen Kauf nichts verurteilen. Wer sein Kapital in Bitcoin umschichtet, handelt so zweckmäßig wie der, der es ausgibt. Zweitens, und das ist die unbequemere Seite, lässt sich daran auch nichts bewundern. Es ist Mode geworden, das Wegschließen großer Bestände als Charakterzeugnis zu deuten. Wer hält, denke langfristig, habe eine niedrige Zeitpräferenz, sei dem ungeduldigen Pöbel überlegen. Die Rechnung geht andersherum auf. Kapital, das nur liegt, verleiht niemand, finanziert keine Produktion, trägt keinen Zins. Wer alles bindet und nichts in den Kreislauf gibt, verlangt für die Trennung davon im Grenzfall einen unendlich hohen Preis. Das ist die höchste denkbare Ungeduld, nicht die niedrigste. Das Beiseitelegen ist eine Wette auf den späteren Verkauf, nicht ihr Gegenteil. Eine Form des Verbrauchs, die sich als Enthaltsamkeit verkleidet, was dem Geld seinen Wert gibt. Hier liegt der Denkfehler, der die ganze Debatte verzerrt. Man stellt sich vor, der Wert eines Geldes wachse mit der Menge, die irgendwo verschlossen liegt, als wäre ein voller Tresor ein Beweis von Stärke. Eine Währung ist aber nicht die Summe ihrer Besitzer, sie ist die Summe derer, die sie im Tausch annehmen. Ein Geld lebt davon, dass jemand es weitergibt und ein anderer es entgegennimmt und dabei prüft, ob die Einheiten echt sind und den Regeln entsprechen. Wer nur besitzt und nie tauscht, prüft nichts und entscheidet nichts. Sein Bestand liegt da wie ein Stein. Der Stein hat keine Stimme darüber, was als gültiges Geld zählt und was nicht. Der Wert kommt also aus dem Verkehr, nicht aus dem Verschluss. Treibt man den Gedanken auf die Spitze, kippt er ins Absurde. Würden alle nur noch festhalten und niemand mehr handeln, gäbe es nichts mehr zu kaufen, für nichts mehr einen Preis und damit keinen Grund, das Geld überhaupt nachzufragen. Der vollkommen gefüllte Tresor wäre der wertloseste. Ein Preis, der allein aus dem Wegssperren steigt, misst keinen wachsenden Nutzen. Er verschiebt nur, wem die vorhandene Kaufkraft gehört und schafft den Anschein von Reichtum, wo keiner entstanden ist. Der Kurs sagt nichts über die Eigenschaft. Daraus folgt das Wichtigste für die Ausgangsfrage. Ob der Preis durch die Käufe der Großen steigt oder nicht, ist für die eine Eigenschaft, um die es eigentlich geht, vollkommen gleichgültig. Diese Eigenschaft ist die Erlaubnisfreiheit. Bitcoin wurde gebaut, um ohne Genehmigung zu funktionieren, um Geld über Grenzen und an Kontrollen vorbeizubewegen, das niemand einfrieren, entwerten oder verweigern kann. Das ist seine eigentliche Leistung, der Grund, warum es überhaupt existiert. Und diese Leistung wohnt nicht im Kurs. Ein hoher Preis macht ein Geld nicht zensurresistenter. Ein steigender Bestand in fremden Bilanzen macht eine Transaktion nicht freier. Die beiden Dinge haben miteinander so wenig zu tun wie die Höhe eines Aktienkurses mit der Frage, ob das Telefon der Firma abgehört wird. Wer also fragt, ob die Akkumulation den Charakter von Bitcoin als Schwarzmarktgeld bedroht, fragt am Preis vorbei. Der Preis ist eine Ablenkung. Die Bedrohung, falls es eine gibt, liegt woanders. Die Trennlinie verläuft nicht bei der Menge, sondern bei der Form. Entscheidend ist nicht, wie viel jemand besitzt, sondern in welcher Gestalt er es besitzt. Solange ich die Schlüssel selbst halte, ist mein Bitcoin das Geld. Ich kann es bewegen, ohne zu fragen. Niemand steht zwischen mir und dem Empfänger. Genau das ist die erlaubnisfreie Eigenschaft und sie existiert nur in dieser Form. Was in einem Fonds, bei einem Verwahrer oder in einer Staatskasse liegt, ist etwas anderes. Es ist nicht mehr das Geld selbst, sondern ein Anspruch darauf, ein Versprechen, im Zweifel Bitcoin herauszugeben, ein Stück Papier, ob aus echtem Papier oder aus einer Datenbankzeile. Und ein Versprechen lässt sich einfrieren, besteuern, an Bedingungen knüpfen, verweigern. Es untersteht genau der Genehmigung, der das ursprüngliche Geld entkommen sollte. Der Anteilsschein an einem Bitcoin-Fonds ist alles Mögliche, aber kein Schwarzmarktgeld. Er ist das Weißeste, was es auf diesem Markt gibt. Dazu kommt eine Eigenschaft solcher Bestände, die wenig Beachtung findet. Sie sind nicht prüfbar. Niemand kann von außen sicher feststellen, dass ein Verwahrer wirklich so viele Einheiten hält, wie er an Ansprüchen ausgegeben hat. Eine ehrliche Deckung müsste den Bestand und alle dagegen laufenden Papiere im selben Moment beweisen, und das geht nicht. Die Geschichte des Geldes ist voll von Verwahrern, die mehr Zettel ausgaben, als Substanz dahinter lag. Solche Abweichungen aufzudecken war selten das Problem, sie zu verhindern schon. Ein Pfad, den wir schon einmal gegangen sind. Das Muster ist nicht neu, und das macht es lehrreich. Es gab eine Zeit, da hielten die Menschen Gold in der Hand und tauschten damit. Dann sammelten Staaten und Banken das Gold ein, gaben Scheine aus, die es vertraten, und versprachen jederzeitige Einlösung. Die Scheine zirkulierten, das Gold lag in Tresoren, bis die Einlösung erst erschwert, dann ausgesetzt, schließlich für die eigene Bevölkerung verboten wurde. Am Ende hatte der Staat das gute Geld und die Leute hatten Papier, das nur noch sich selbst bedeutete. Es ist derselbe Weg. Erst wandert das echte Geld in zentrale Hände, weil es dort bequem und scheinbar sicher liegt. Dann handeln die Menschen mit den Ansprüchen statt mit der Sache. Und irgendwann merkt jemand, dass sich Ansprüche leichter kontrollieren lassen als das, was sie vertreten. Eine Wirtschaft, in der fast alle nur noch Fondsanteile und Verwahrguthaben hin und her schieben, hat die erlaubnisfreie Eigenschaft längst aufgegeben, lange bevor irgendein Verbot ausgesprochen wird. Sie hat sie freiwillig abgegeben, gegen Bequemlichkeit. Was den Charakter wirklich entscheidet, heißt das, die Akkumulation tötet Bitcoin als freies Geld? Nein. Und das ist die andere Hälfte der Antwort. Die erlaubnisfreie Eigenschaft steckt im Protokoll und in der Selbstverwahrung. Solange es Menschen gibt, die ihre Schlüssel selbst halten, direkt miteinander tauschen und die Regeln durchsetzen, indem sie falsches Geld ablehnen, solange existiert das Schwarzmarktgeld. Diese Schicht braucht keine Erlaubnis der Großbesitzer. Sie wird nicht dadurch geschwächt, dass ein Konzern seine Bilanz vollpackt. Ein Fonds, der Einheiten kauft und einschließt, nimmt der direkten Wirtschaft nichts weg, was diese nicht freiwillig abgegeben hätte. Wer selbst verwahrt, verwahrt weiter, egal wie viele Tresore anderswo gefüllt werden. Genau deshalb verläuft die eigentliche Bruchlinie nicht zwischen viel und wenig Besitz, sondern zwischen freiwilligem Kauf und Zwang. Dass ein Unternehmen am Markt einsammelt, ist ein Geschäft untergleichen. Dass ein Staat beschlagnahmt, Einlösung verbietet, Selbstverwahrung kriminalisiert oder den Devisenverkehr abriegelt, das ist der Angriff. Das eine ist Markt, das andere Gewalt. Nur das zweite trifft die erlaubnisfreie Eigenschaft im Kern. Und es ist gerade die wachsende Konzentration in greifbaren, regulierbaren Hüllen, die einem Staat das Zugreifen leicht macht. Ein paar große Verwahrer sind ein viel bequemeres Ziel als Millionen einzelner Schlüssel. Das Bedürfnis sucht sich seinen Weg. Es gibt einen Einwand, der tiefer trifft als jede Sorge um den Kurs, und er verdient eine ehrliche Antwort. Je stärker sich der Besitz in wenigen Händen sammelt, desto eher greifen die Leute mit einem echten Problem zu etwas anderem. Das ist kein Gegenargument. Es ist dieselbe Diagnose, von der anderen Seite gelesen. Ein erlaubnisfreies Geld wird nicht aus Begeisterung benutzt, sondern aus Not. Wer Kapital über eine geschlossene Grenze bringen muss, wer eine Zahlung leisten will, die kein Schalter genehmigen würde, wer außerhalb der erlaubten Bahnen handelt, für den zählt nicht, was teuer in einer Bilanz liegt. Für ihn zählt, was er heute, klein, direkt und ohne Rückfrage bewegen kann. Und genau das wird schwerer, wenn die zugängliche Schicht ausdünnt. Wandern die Einheiten in Verwahrung, steigt mit dem Nutzen das Gebührenniveau. Und der kleine, direkte Transfer, die eigentliche Substanz des Schwarzmarktgeldes, verliert seinen Sinn, sobald die Gebühr den Betrag auffrisst, um den es geht. Wer dann eine Lösung sucht, findet sie anderswo, bei einem Werkzeug, das seine Aufgabe billiger und unauffälliger erledigt. Ein Geld ist immer nur so viel wert, wie es ein konkretes Problem löst. Löst ein anderes dasselbe Problem besser, zieht die Nachfrage weiter. Sie fragt nicht nach Markentreue. So schließt sich der Kreis. Je mehr Bitcoin zum Bilanzposten der Großen wird, desto weniger taugt es für den, der es eigentlich gebraucht hätte, und desto eher weicht der aus. Mit jedem, der ausweicht, schrumpft die erlaubnisfreie Nutzung ein Stück weiter. Das ist die unterschätzte Gefahr an der Sache. Nicht, dass jemand Bitcoin verbietet, sondern dass die, für die es gebaut wurde, es irgendwann nicht mehr brauchen. Die Antwort, die zwischen den Lagern liegt. Schlimm trifft es also nicht. Harmlos aber auch nicht. Dass Strategy, die Fonds und bald vielleicht Staatskassen immer mehr Bitcoin beiseite legen, bricht das System nicht. Für die nackte technische Eigenschaft ist es gleichgültig, aber es ist nicht bedeutungslos, denn es verschiebt das gelebte Ökosystem weg von dem, wofür das Werkzeug taugt, weg vom Geld in eigener Hand hin zum Anspruch in fremder Verwahrung, weg vom Tausch hin zum Stillstand, weg von der Schicht, die keine Erlaubnis braucht, hin zu der, die ganz aus Erlaubnis besteht. Die Gefahr ist nicht, dass jemand kauft, die Gefahr ist, dass am Ende kaum noch jemand benutzt. Ein Geld, das alle besitzen und niemand bewegt, ist kein Sieg. Es ist ein voller Tresor in einer Stadt mit leeren Marktplätzen. Vorhanden, wertvoll auf dem Papier und seiner eigentlichen Aufgabe entfremdet. Ob Bitcoin das Werkzeug bleibt, das ohne Erlaubnis funktioniert, entscheidet sich nicht in den Bilanzen der Großen. Es entscheidet sich daran, ob genug Menschen es weiter selbst in der Hand halten und weitergeben. Die laute Frage ist der Kurs. Die leise, die zählt, ist der Handel.